D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Und Lust auf ein gratis Frühstück im Hotelzimmer? Dann bitte die Buchung so schnell wie möglich stornieren. Die Buchung, die wir bei Booking.com oder HRS oder Expedia gemacht haben. Und neu buchen direkt auf der Internetseite des Hotels. Das scheint eine gängige Praxis zu sein, solche Aufrufe an uns, die Kunden weg von diesen großen Buchungsplattformen zu holen. Stornieren und neu buchen auf der eigenen Hotelseite und im besten Fall dann noch ein Frühstück kassieren. Ob wir da mitmachen sollten oder nicht, darüber sprechen wir heute Abend. Außerdem lösen wir vielleicht ein Rätsel. Was geschah wirklich vor 11 Jahren in Kassel an einem Frühlingsabend im April? An dem Abend kam Khaled Yozgat ums Leben, mutmaßlich ermordet in einem Internetcafé von den NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos. Das ist harte Kost, Verena von Keitz, aber da gibt es heute neue Erkenntnisse, ne?
Genau, es gibt Ergebnisse von britischen oder einem internationalen Forscherteam, die sich den Fall nochmal angeguckt haben. Vor allem war ja das Problem, dass ein Verfassungsschützer am Tatort war. Mhm. Man weiß nicht genau, wann er da war. Und die haben jetzt sozusagen das Ganze nochmal nachgestellt. So ein bisschen wirklich wie bei CSI oder so, mhm, ne? Tatortrekonstruktion und
weil dieser Verfassungsschützer eben sagt, ich habe gar nichts mitbekommen.
Genau. Und da haben sie jetzt das nochmal auf Herz und Niere geprüft, ob das denn sein kann, wenn er tatsächlich zu dem Zeitpunkt im Café gewesen ist, als der Mord passiert war.
Klären wir gleich für euch heute Abend. Mein Name ist Thilo Jorn. Schönen Abend.
D-Radio Wissen.
Wir spulen mal ganz kurz zurück. 6. April 2006, heute vor 11 Jahren, ein Internetcafé in Kassel, Holländische Straße 82. Ismail Yozgat kommt in sein Internetcafé. Er will seinen Sohn ablösen, Khalid, 21 Jahre alt. Ismail tritt in den Laden, schaut durch den Raum, kann Khalid nicht entdecken, ruft nach seinem Sohn. Dann sieht er auf dem Empfangstresen im Eingang zwei rote Tropfen, entdeckt seinen Sohn hinter diesem Tresen. Er liegt auf dem Boden und Blut rinnt aus seinen Ohren. Heute vor 11 Jahren, da haben mutmaßlich die NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos Khalid mit 2 Schüssen in den Kopf ermordet. Bis heute ist vieles an diesem Fall total unklar. Vor allem, weil um die Tatzeit herum der Verfassungsschützer Andreas Temme nachweislich in diesem Internetcafé war, aber er behauptet, er habe nichts gemerkt. Verena, du hast dich mit dem Fall heute beschäftigt. Es gab nämlich heute neue Informationen dazu.
Genau, die Forschergruppe Forensic Architecture vom Londoner Goldsmiths College hat ihre Untersuchungsdaten vorgelegt. Das muss man kurz sagen, ein interdisziplinäres Forscherteam, das moderne forensische Methoden nutzt, um zum Beispiel von Amnesty International beauftragt, Unrecht aufzuklären, gerade wenn es den Verdacht gibt, dass Behörden oder Machthaber versuchen, die Aufklärung zu verhindern. Und beauftragt worden sind sie von 2 deutschen Gruppen, die sich seit langem für die Aufklärung des Mordes an Khalid Yozgat einsetzen.
Was haben die jetzt genau untersucht?
Also, der Verfassungsschützer Andreas Temme, der war damals ja nachweislich im Internetcafé, sagt aber selbst, er habe nichts gehört und auch nichts gesehen, als er den Laden um kurz nach 5 Uhr nachmittags verlassen hat und ein 50-Cent-Stück als Bezahlung auf den Tresen gelegt hat. Mhm. Zu diesem Zeitpunkt lag Khalid wahrscheinlich schwer verletzt dahinter auf dem Boden. Und um zu überprüfen, ob das sein kann, ne, dass er nichts gesehen hat und nichts gehört hat, haben die Forscher das Internetcafé nachgebaut und gemessen, ob der Verfassungsschützer die Schüsse trotz Schalldämpfung wurden die ja abgegeben mit der Pistole. Waffe, an seinem Computerplatz im hinteren Teil des Cafés. Also vorne war sozusagen vorderer Raum, Tresen und hinten gingen dann halt die Computer ab. Da waren die Rechner auf so Tischen mit Stellwänden draufgestellt. Mhm. Also ob er da an der Stelle den Schuss hören konnte. Und die Forscher haben mit einer GoPro-Kamera nachgestellt, was in seinem Blickfeld aufgetaucht sein muss, als er durch den Laden ging. Es gibt nämlich im Netz ein geleaktes Video der Ermittler, in dem Andreas Temme am Tatort vorführen muss, wie er nach seinen eigenen Angaben durch den Laden geht, um zu bezahlen, den Besitzer am Tresen nicht vorfindet, dann kurz nach draußen geht, auf der Straße Ausschau hält und dann wieder zurück an seinem Computer geht, seine Sachen holt und eine Münze auf den Tresen legt und den Laden verlässt. Und genau daran haben sie sich orientiert und das sozusagen nachgestellt.
Okay, also dieses ganze Szenario mit all dem, was dazugehört, was ist dieses Ergebnis von heute?
Die Forscher kommen zu dem Schluss, die Schüsse waren deutlich zu hören, auch im hinteren Teil des Ladens. Und Andreas Temme muss den am Boden liegenden Khalid gesehen haben, als er die Münze auf den nur 74 cm hohen Tresen gelegt hat. Andreas Temme, muss man auch wissen, ist über 1,90 Meter groß.
Ist denn damit mit diesem neuen Sachverhalt geklärt, dass Andreas Temme lügt?
Das ist wirklich sehr schwer zu sagen. Der ganze Fall ist sehr verworren und sehr chaotisch, denn es ist einfach nicht klar, wann genau Halid Yozgat erschossen wurde. Es gibt mehrere Zeugen, die zur Tatzeit im Laden waren. Einer von ihnen hat in einer Telefonkabine an der Wand am Eingang telefoniert. Und zwar, das weiß man, bis 3 Minuten nach 5 Uhr. Er stand mit dem Rücken zum Tresen und gibt an, kurz vor Ende des Telefonats hätte er ein dumpfes Geräusch gehört. Das waren wohl die Schüsse. Er hat sich aber eben nicht sofort umgedreht. Und von Andreas T. weiß man, von Andreas Temme, dass er von 10 vor 5, also 16.51 Uhr bis 17.01 Uhr online war und dass er dann um 2 Minuten nach 5 sich abgemeldet hat oder vielleicht auch ausgeloggt worden ist. Das heißt, er könnte tatsächlich den Laden verlassen haben, unmittelbar bevor der Mord passiert ist. Dagegen spricht aber, dass Halid nicht hinter dem Tresen stand, weil ja Andreas Temme bezahlen wollte und ihn nicht gefunden hat. Und das deutet eben darauf hin, dass er schon am Boden lag und schon erschossen war.
Also haben diese Ergebnisse der Forscher, die jetzt vorgestellt wurden, irgendeinen Einfluss auf den Prozess?
Auf jeden Fall wollen die Nebenkläger im NSU-Prozess am 10. Mai die Erkenntnisse als neues Beweismaterial einbringen und damit die Aussagen von Andreas Temme widerlegen. Andreas Temme stand ja am Anfang selbst unter Tatverdacht, vor allem deswegen, weil er sich nicht von selbst bei der Polizei gemeldet hat, als der Mord öffentlich wurde und er dann durch eine Zeugenaussage eines anderen anwesenden Kunden eigentlich sozusagen aufgespürt wurde, weil der gesagt hat, da war noch jemand am Rechner und ist gegangen. Die Ermittler konnten ihn dann auch wirklich ausfindig machen, weil er nämlich in einem Flirtportal geschattet hatte, bei dem er mit Handynummer registriert war. Übrigens, obwohl seine Frau damals im 8. Monat schwanger war. Und es schlug danach auch nochmal ziemlich hohe Wellen, als rauskam, dass Andreas Temme auch V-Männer der rechtsextremen Szene betreut hat. Aber bis heute konnte nicht nachgewiesen werden, dass er auf irgendeine Art und Weise in den Mord verwickelt ist. Also das Ganze ist wirklich mit sehr vielen Fragezeichen immer noch bei uns.
Ein internationales Forscherteam hat neue Erkenntnisse vorgelegt zu dem Mordfall an Halid Yozgat, der heute vor 11 Jahren in Kassel in einem Internetcafé erschossen worden ist. Der frühere Verfassungsschütze Andreas Temme sagt, er habe von diesem NSU-Mord 2006 in Kassel nichts mitbekommen, obwohl er am Tatort war. Die Forscher heute sagen, er muss die Schüsse damals gehört haben.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Hotel buchen, klar, machen wir im Netz. Booking.com oder Expedia oder HRS. Schön Hotel aussuchen, Bewertungen lesen, buchen, fertig. Ganz normal, ganz gewöhnlich geworden. Was einer Kollegin bei uns hier aus dem Team danach passiert ist, das ist allerdings eher ungewöhnlich. Sie hat ein Hotel bei Booking.com gebucht und ein paar Tage später bekam sie dann von diesem Hotel eine Postkarte, richtiges Papier, mit Briefmarke drauf und so. Darauf der Vorschlag, sie soll die Buchung bei Booking.com doch bitte schön stornieren und dann direkt auf der Seite des Hotels wieder buchen. Und als Dankeschön gibt's vom Hotel dann Frühstück obendrauf zum Zimmer. Klingt ja erstmal nicht schlecht. Jörg Brunsmann, Wirtschaftsjournalist, machen oder lassen?
Komm, gib zu. Du hättest es auch gemacht.
Auf jeden Fall.
Ich glaube, ich hätte es auch gemacht. Ich meine, für uns als Kunden ist es ja attraktiv, ne? Kostenloses Frühstück, was musst du dafür machen? Ein bisschen klicken, vielleicht einen Anruf, das war's dann. Gefährlich wird's für einen Hotelbetreiber. Der hat nämlich einen Vertrag mit Booking.com und mit diesem Angebot, da hintergeht er die. Darum wahrscheinlich auch die Postkarte, damit man eben nicht so schnell auf die Idee kommt, ach du, die E-Mail, die leite ich jetzt mal an Booking.com weiter, mal gucken, wie die das finden.
Das ist ja gewieft. Aber was steckt eigentlich dahinter? Eigentlich sollte der Hotelbesitzer ja irgendwie froh sein, dass Plattformen wie Booking.com ihm neue Kunden bringen.
Ja, eigentlich. Aber zwischen den Hotelbetreibern und den Vermittlungsplattformen, da hat sich mittlerweile sowas wie eine Hassliebe entwickelt. Die Hotels bekommen neue Kunden, klar. Sie zahlen aber auch kräftig dafür. Zu kräftig, wie viele Hotelbetreiber finden. Da ist einmal die Provision. Bei Booking.com geht das in Richtung 20%, wie der Hotelverband sagt. Aber was viele noch viel mehr ärgert, das ist die sogenannte Meistbegünstigungsklausel.
Was für ein deutsches Wort. Meistbegünstigungsklausel.
Ja, geil. Das kann eigentlich nur Juristendeutsch sein.
Was
oder so.
Ist das?
Klingt kompliziert, aber ist es eigentlich gar nicht. Das heißt nämlich nur, die Bedingungen, die für einen Geschäftspartner gelten, die müssen auch für alle anderen gelten. Hier bei den Hotels heißt das, der Hotelbetreiber darf seine Zimmer nirgendwo günstiger anbieten als bei Booking.com. Nicht bei anderen Plattformen. Es gibt ja noch ein paar, HRS zum Beispiel oder
Expedia.
Expedia, genau, das sind die drei großen, die wir haben. Also da darf es nicht billiger sein, aber vor allen Dingen, das ärgert die Hoteliers, nicht auf der eigenen Internetseite. Die Hotelbetreiber sagen, Mensch, wir könnten das doch eigentlich eigentlich billiger anbieten auf der eigenen Internetseite. Da haben wir nicht so hohe Kosten dahinter. Wir müssen ja keine Provision an Booking.com zahlen, aber wir dürfen es eben nicht wegen dieser Klausel. Also freie Marktwirtschaft, sagen die Hotels, sieht anders aus. Deshalb hat man sich auch an das Bundeskartellamt gewandt. Das hat auch entschieden, diese Klausel muss weg. Die ist wettbewerbswidrig. Im Moment gilt sie auch nicht. Im Moment ist es quasi ausgesetzt. Aber da läuft ein Rechtsstreit. Booking.com sagt, wir sehen das anders. Wir arbeiten weltweit und viele Wettbewerbsbehörden weltweit, die haben gesagt, die Klausel ist okay. Also derzeit Gerichtsverfahren, Ende im Moment noch völlig offen.
Aber wenn man mit dieser Klausel nicht zufrieden ist, dann könnte man doch eigentlich als Hotel sagen, na gehen wir weg von diesen Plattformen, machen wir unser eigenes Ding.
Haben sie gemacht, hat nichts gebracht. Haben es wirklich probiert. Vor 10 Jahren haben sie eine eigene Plattform gestartet, die Hoteliers. Mhm. Aber mittlerweile ist Booking.com und die anderen großen Plattformen sind so weit oben, da kommt man nicht mehr gegen an, sagt Markus Lute vom Hotelverband Deutschland.
Diese Buchungsportale stehen heute für jede vierte Buchung bei einem Hotel. Wir sind in eine Abhängigkeit geraten von diesen Portalen. Wir können auf die über diese Portale vermittelten Buchungen kaum noch verzichten. Da gibt es ganz wenige Häuser, die autark genug gewähren. Und deswegen ist es nur eine theoretische Wahlmöglichkeit, ja, nein zu sagen zu der Zusammenarbeit. Jedes Hotel ist praktisch auf diesen Portalen zu finden.
Da sind wir dann wieder am Anfang bei der Hassliebe zwischen Hotelbetreibern und den Plattformen und auch bei der Postkarte. Das sind so die kleinen Schleichwege, die sich die Hotels suchen, auch wenn sie es eigentlich nicht dürfen.
Gut, die große Frage ist ja für uns Kunden mal serviceorientiert. Mhm. Helfen uns diese Buchungsplattformen? Sie helfen uns natürlich, wenn man da Bewertungen sieht und wenn man schon ein bisschen ins Hotel gehen kann sozusagen.
Dann kriegt ihr auch eine größere Übersicht.
Ja, oder machen sie das Hotelzimmer am Ende dann doch wieder teurer?
Na, wahrscheinlich beides. Ich meine, auf der einen Seite, du hast halt diesen Überblick, den hättest du vorher so nicht gehabt. Wie findest du irgendwo ein kleines Hotel in, was weiß ich, Belfast oder so? Kommst du nicht auf die Idee. Also, mehr Konkurrenz, eigentlich gleich günstigere Preise. Auf der anderen Seite eben, die Plattformen nehmen auch Geld. Die wollen eben Provision haben. Das bezahlst natürlich auch am Ende du als Kunde. Es wird auf den Zimmerpreis irgendwie draufgeschlagen. Was schwer zu sagen ist, was passiert eigentlich, wenn die Preisbegünstigungsklausel jetzt wirklich komplett wegfallen würde? Machen die Hotelbetreiber dann die Zimmer auf ihrer eigenen Internetseite wirklich billiger? Das wäre eine Idee, dass man sagt, so das erste Mal, ich buche halt über Booking.com und beim nächsten Mal, ich weiß Bescheid, ich gehe direkt zu denen. Das ist übrigens auch die Vorstellung, die der Hotelverband hat, was sie gerne hätten, dass man quasi als Stammgast immer wieder kommt. Ja, oder sagen die Hotelbesitzer, ach, die Kunden sind das jetzt so gewohnt, dieser Preis, was wir da an Provision sparen? Steck mal in die eigene Tasche.
Jörg Brunsmann, Wirtschaftsjournalist. Ich weiß, es ist wahrscheinlich nicht dein Gebiet, aber machen wir uns eigentlich strafbar, wenn wir das ganze Ding stornieren und dann direkt beim Hotel wieder buchen?
Wir haben nicht so sehr das Problem. Das eigentliche Vertragsverhältnis ist ja zwischen dem Hotelier und Booking.com. Das heißt, es ist so ein bisschen Graubereich für uns, aber ganz klar nicht erlaubt und auch vom Hotelverband nicht gewünscht, wenn die Hotels das machen.
Hätten wir das auch geklärt. Hotels gehen neue Wege, schütteln sich von Buchungsplattformen ab. Die Kunden wollen sie wieder zurückholen und dann gibt es zum Beispiel Aufforderungen, die eine Person aus unserem Team, eine Redakteurin, auch erlebt hat, das gebuchte Zimmer über Booking.com wieder zu stornieren und stattdessen auf der eigenen Hotelseite zu buchen. Informationen von Jörg Brunsmann. Lieben Dank.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Es ist mal ganz kurz Zeit, über seinen 105. Geburtstag nachzudenken. Wenn man 105 Jahre alt wird, was macht man dann? Ja, lädt man sich dann vielleicht noch ein paar Leute zum Kaffeekränzchen ein oder feiert man im Garten? Auf jeden Fall feiert man nicht in der Achterbahn, für meinen Fall, muss ich sagen. Ich bin leider ein bisschen Schisser, was dieses angeht. Aber in der Tat, Verena, hat ein Mann, der 105 Jahre alt geworden ist, seinen Geburtstag jetzt mit der Achterbahn gefeiert.
Genau, der Brite Jack Reynolds war heute in einem Vergnügungspark, wie die dpa meldet, und hat sich auf einem Karussell mit dem schönen Namen Twistosaurus amüsiert. Er sagt dazu, das war von vorne bis hinten gut. Und er hat damit auch einen Guinness-Weltrekord aufgestellt als ältester Fahrgast in einem rasanten Fahrgeschäft,
ist das, wie es immer so schön heißt. Ist das so ein richtiges Ding mit Looping und allem möglichen Schnickschnack?
Klingt oder so, ne? Twistosaurus, da wirst du hin und her geschleudert. Ich habe mir da mal ein Video von angeguckt und ich fahre jetzt ganz gerne Karussell, jetzt nicht die wildesten Achterbahnen, aber und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, also das ist so ein Ding, da fährst du in so einem offenen Dinosaurier-Ei-Gestell über die Bahn, mal ein bisschen rauf, ein bisschen runter, mal Kurven und das Ei dreht sich dann auch noch.
Ach so, ein bisschen wie beim Breakdancer.
Breakdancer ist aber schrecklich, oder?
Ja, das dreht sich ja ein bisschen zu schnell. Auch wieder, ne?
Und das dreht sich jetzt nicht so, also kam mir so vor, als würde es nicht so wahnsinnig schnell sich drehen, rast auch nicht irgendwie senkrecht nach unten oder so. Ich sag mal, du würdest dich auch reintrauen, Thilo. Insofern für einen 105-Jährigen ganz cool.
Das ist schön, muss wahnsinnig langsam sein, dieses Fahrgeschäft. Ist dieser Herr denn irgendwie Karussell-Fan oder Freak oder warum hat er es gemacht?
Also mir scheint es so, der Mann hat Spaß daran, Rekorde aufzustellen und mit seinem Alter hat er dann natürlich auch gute Chancen, immer wieder ins Guinness-Buch der Rekorde zu kommen. Bei seinem letzten Geburtstag, so so erzählt, ist seine Tochter, die jetzt wahrscheinlich auch schon 80 ist, hat er sich zum ersten Mal tätowieren lassen. Und nächstes Jahr will er mit einem Formel-1-Wagen rumfahren.
Jack Reynolds ist Brite und ist irgendwie ein spannender Mann. Der ist heute 105 Jahre alt geworden und hat seinen Geburtstag erstmal schön in der Achterbahn gefeiert.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Digitalminister. Wenn wir diesen Begriff hören, diesen wülstigen, dann kann es passieren, dass man gleich folgendes Bild im Kopf hat.
We have a saying in Germany, 50% of business is psychology.
Der ehemalige EU-Kommissar für Digitales, Günther Oettinger. In Deutschland hat nämlich ja die Wirtschaftsministerin und der Verkehrsminister den Hut auf, wenn es ums Digitale geht. Und die Wirtschaftsministerin Brigitte Zypris, die hat heute eingeladen nach Düsseldorf. Dort treffen sich zum ersten Mal die Digitalminister der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer G20. Sie reden dort über den digitalen Wandel oder wie unser Korrespondent Ralf Siener sagt, er trifft dort die schöne neue Welt. Schönen guten Abend, Ralf.
Ja, grüß dich.
Warum gibt es denn eigentlich nicht die oder den deutschen Digitalminister?
Ja, wäre irgendwie klasse, aber ist Querschnittaufgabe, sagt die Bundesregierung. Irgendwie sind da alle mit beschäftigt, denn die ganze Welt wird digital. Insofern, du hast es erwähnt, Wirtschaftsministerium, Verkehrsministerium sind beteiligt. Aber Frau Zypris, sie fühlt sich so etwas schon wie die Digitalministerin. Und sie haben ja auch gesagt, jawohl, ich tweete auch. Und sie hat auch heute getwittert und auf diese Veranstaltung hingewiesen. Also sie fühlt sich schon total digital, war aber doch froh, dass sich hier ganz analog die Menschen noch physisch getroffen haben und weiterhin treffen.
Sehr gut. Also in das Programm, wenn man da so ein bisschen reinschaut, dann gibt es natürlich viele Reden und viel Diskussion. Unter anderem ging es auch direkt nach den einführenden Worten los mit Besichtigung von Exponaten. Was hat es damit auf sich, beziehungsweise um was geht es da wirklich?
Ja, es geht um in der Tat diese schöne neue digitale Welt. Ich sag dir mal ein Beispiel, was mich auch verblüfft hat. Und zwar gibt es mittlerweile die digitale Pille. Also man schluckt die. In dieser digitalen Pille ist ein unverdaulicher Sensor. Die Pille wandert runter Richtung Magen. Sensor nimmt die Daten der Magensäure, funkt die auf dein iPhone, aufs App. Vom App wandern die Daten weiter Richtung medizinisches Zentrum. Doktor sagt, aha, das und das muss geschehen. Sagt dem Pharmazeuten, misch die Pille genau auf deine spezifische Magensäure hin. Pille wird super optimal, individuell angepasst, digital für dich erstellt. Das ist die schöne neue Welt. Man muss nur den Mut haben, die Pille zu schlucken. Wie der Sensor unten wieder rauskommt, weiß ich auch nicht genau. Aber das ist die Zukunft, in die wir gehen. Und da staunt man etwas.
Aha, das heißt, das ist so eine Art Gründergeist, Ideen Vorstellungsrunde.
Ja, absolut. Und da sagen hier viele, da kommen doch wieder die Frauen ins Spiel. Auch Brigitte Zypris sagte, warum ist das eigentlich so, dass Frauen im Netz viel weniger vertreten sind, es viel weniger nutzen, viel weniger online sind und auch bei den digitalen Startups, um die es hier natürlich bei dieser Konferenz geht, auch viel weniger vertreten sind. Das macht ihr Sorgen, dass sozusagen Frauen immer mehr abgehängt werden durch die digitale Revolution.
Okay, das heißt, man spricht auch so ein paar Probleme an und diskutiert darüber und hat am Schluss dann was in der Hand?
Ja, man will so eine Art Grundsatzprogramm, ein digitales für die Welt nach dem Motto, digitale Revolution soll allen nutzen, jeder soll irgendwie eine Chance haben, nicht nur die urbane Elite, die schon über Glasfasernetze verfügt, sondern auch die Menschen zum Beispiel in Afrika oder auf dem Land. Das ist das hehre Ziel. Ob da was draus wird, muss man mal abwarten. Protektionismus will man jedenfalls auf keinen Fall haben.
Wo steht denn Deutschland im Vergleich zu anderen Nationen, die auch da sind in Sachen Digitalisierung?
Gepflegtes Entwicklungsland, also was die Glasfaseranbindung angeht, sind wir auf einem Niveau wie Griechenland und Chile. Wir sind also im internationalen Ranking ziemlich weit unten, um nicht zu sagen fast ganz unten. Länder wie Südkorea, Japan, Schweden, Estland, Lettland, Litauen sind uns weit, weit überlegen. Da gibt es Nachholbedarf. 100 Milliarden müssen her in den nächsten 7 Jahren, damit wir den Anschluss schaffen.
Wir leben in einem gepflegten Entwicklungsland. Wenn es um die Digitalisierung geht, sagt unser Korrespondent Ralf Siener, die Digitalminister der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer, die beraten ab heute über die Herausforderungen durch den digitalen Wandel. Und das machen sie in Düsseldorf.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Nina oder Katwan. Das sind beides Apps, die uns retten wollen, die Katastrophen voraussagen, zum Beispiel bei Unwettern oder bei Unglücksfällen. Da bekommen wir dann Push-Nachrichten aufs Handy oder können sogar selber recherchieren, wie so die Lage ist. Ist ja gut, wenn man auf dem Festival ist, zum Beispiel im letzten Jahr haben wir das erlebt, da lässt sich dann das Unwetter besser einschätzen und man kann sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Jetzt gab es aktuelle Zahlen dazu, wer welchen Service nutzt, wer welche Warn-App auf seinem Handy hat. 2,5 Millionen Bürger nutzen Katwarn, die vom Bund betriebene Warn-App Nina, die nutzen wohl nur 1,5 Millionen. Der Radio-Wissen-Reporter Johannes Döppelt wollte von euch wissen, nutzt ihr sowas? Passiert eigentlich so viel?
Meistens passiert ja nix. Aber wenn dann doch mal was passiert, kann es natürlich nicht schaden, so früh wie möglich Bescheid zu wissen. Wenn im Sommer ein schweres Gewitter mit starkem Sturm aufzieht, wenn im Chemiewerk um die Ecke giftige Stoffe austreten oder wenn mein Viertel wegen einer alten Fliegerbombe evakuiert wird. Zwei Apps warnen vor solchen Gefahren. Die eine heißt Katwarn, kurz für Katastrophenwarnung. Die andere trägt die Abkürzung NINA, Notfall-Informations- und Nachrichten-App.
Nein, das habe ich nicht.
Also ich habe sowas auch nicht auf dem Handy.
Ich habe eine Wetter-App, mehr auch nicht. Wenn jetzt irgendwie eine Bombe gefunden wird, also irgendwie so eine Kriegsbombe, dann ist mir das meistens relativ Wurst, sage ich mal, solange ich nicht direkt davon betroffen bin durch den Zug oder so.
Beide Apps haben zusammen rund 4 Millionen Nutzer. Doch bei meiner Umfrage auf der Straße dauert es eine Weile, bis ich einen finde.
Ja, Nina meldet sich halt regelmäßig, wenn irgendwas ist, dann blinkt halt hier das Banner auf dem Display auf und dann kann man halt, wenn es einen interessiert, macht man sie halt einfach auf und liest sich das Ganze durch.
Franziska, 22, schaut ab und zu auf ihrem iPad in der App Nina nach, wenn eine aktuelle Gefahrenmeldung kommt.
Eigentlich finde ich es ganz gut, weil in so einer App kann man tatsächlich es einfach kurz schreiben, reinstellen und jeder hat es sofort. Man muss nicht bis zum nächsten Tag warten, bis die Zeitung da ist. Oder ich höre jetzt auch viel Radio zum Beispiel, da kriege ich ja auch einiges drüber mit. Die kriegen die Meldungen auch direkt und geben die weiter. Aber ich finde es generell schon sinnvoll, ja.
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat die App Nina entwickelt. Als User kann ich auswählen, für welche Orte ich gewarnt werden möchte. Also zum Beispiel die Stadt, in der ich wohne, die, in der ich arbeite oder auch einfach den Ort, an dem ich mich gerade befinde. Wenn was passiert, kriege ich eine Push-Nachricht aufs Handy und wenn ich will, auch noch den passenden Sound dazu.
Sodass dann gewarnt wird vor einer Giftwolke, die auf eine Stadt zutreibt oder bei einem Staudammbruch oder im Falle einer Bombenräumung. Es gibt unterschiedliche Fallkonstellationen.
Sagt Christoph Unger, der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Die App meldet sich je nach persönlicher Einstellung auch bei Hochwassergefahr, Großbränden und auch im Verteidigungsfall. Also dann, wenn, sagen wir mal, Kim Jong-un eine Rakete Richtung Deutschland schicken sollte. Dazu gibt's in der App Notfalltipps, wie ich mich am besten verhalte, wenn ein Feuer wütet, wenn der Strom großflächig ausfällt oder wie viel Essen und Trinken ich für den Notfall zu Hause haben sollte, wenn ich 2 Wochen ohne Supermarkt überstehen muss.
Liebe Besucher, aufgrund einer aufziehenden Gewitterfront besteht die Gefahr von Blitzeinschlägen auf dem gesamten Veranstaltungsgelände.
Bei Rock am Ring 2016 zogen heftige Gewitter übers Festivalgelände. 71 Menschen wurden durch Blitzeinschläge verletzt, das Festival schließlich abgebrochen. Gewitterwarnungen gab es bei Rock am Ring nicht nur per Lautsprecher, sondern auch über die App Katwarn, die im Grunde ganz ähnlich wie Nina funktioniert. Auch hier gibt es Katastrophenwarnungen für Städte und Gemeinden und eben auch für einige Großevents.
Ich kann mir für bestimmte zum Beispiel Veranstaltungen, Oktoberfest oder Rock am Ring, ein Abo installieren.
Sagt Niklas Reinhardt vom Fraunhofer Institut für offene Kommunikationssysteme, an dem die App entwickelt wurde.
Und werde dann informiert, auch schon im Vorwege, wenn zum Beispiel die Eingänge überfüllt sind oder wenn irgendwo die U-Bahn ausgefallen ist, sodass man im Vorwege da schon auch sicherheitsrelevante Informationen streuen kann und nicht erst, wenn die Leute direkt im Gefahrengebiet sind.
Die Warnhinweise kommen dabei allerdings nicht von Katwarn selbst, sondern die App leitet die offiziellen Informationen weiter. Zum Beispiel von der Feuerwehr oder vom Deutschen Wetterdienst. Deshalb bekomme ich bei beiden Apps, bei Katwarn und Nina, auch nicht ständig irgendwelche nervigen Push-Nachrichten aufs Smartphone, sondern nur dann, wenn die Warnungen von den zuständigen Behörden kommen. Die Frage ist nur, brauche ich das Ganze auch wirklich?
Ich bin nicht so ein ängstlicher Mensch, der dann jetzt sofort in Panik verfällt oder sowas braucht oder gewarnt werden muss.
Allein über Facebook, WhatsApp macht das ja relativ schnell die Runde, wenn irgendwo irgendwas passiert ist. Deswegen glaube ich, dass ich auch ohne diese Apps ganz gut informiert bin.
Niklas Reinhardt vom Fraunhofer Institut.
Es gibt natürlich auch die Lautsprecheransagen der Polizei, es gibt die Medien, Radio, es gibt Webportale und so weiter. Und Katwarn ist ein Teil davon. Nur je mehr Möglichkeiten ich habe, an relevante Informationen zu bekommen, desto besser.
Allerdings geben längst nicht alle Städte, Gemeinden und Kreise ihre Gefahreninformationen auch an beide Apps weiter. Wer also auf Nummer sicher gehen will, installiert sich einfach Katwarn und Nina auf dem Smartphone oder verlässt sich darauf, dass einen wichtige Informationen auch über andere Wege erreichen.
Zum Beispiel über eine der 15.000 Sirenen, die es bei uns in Deutschland gibt. Das Bevölkerungswarnsignal, dieser einminütige Heulton, den gibt's auch ohne Handy ganz analog ins Ohr rein.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Im Märchen, da haben wir die böse Hexe eigentlich immer daran erkannt, dass sie ein bisschen bucklig rumläuft und so eine richtig fette, dicke Warze auf der Nase hatte. Vielleicht kam auch noch das ein oder andere Härchen daraus. Und so richtig weiterentwickelt hat sich die Darstellung der Bösewichte anscheinend nicht, Verena. Das ärgert vor allem Hautärzte.
Ja, im Fachmagazin JAMA Dermatology haben Mediziner aus Texas sich jetzt die 10 bösesten Schurken der Filmgeschichte angeguckt und die 10 tollsten Helden. Also diese Liste haben sie sich nicht selber überlegt, sondern diese Liste der bösesten und besten Filmfiguren stammt vom American Film Institute. Und dann haben sie mal verglichen, wie es um deren Haut bestellt ist. Das Ergebnis war, 6 der bösen Filmschurken haben fiese Hautveränderungen oder Krankheiten, also Narben, Glatze, dunkle Ringe um die Augen. Bei den Guten sind es nur 2 und die anderen sind alle makellos. Ah,
die bösen und die besten Filmfiguren, welche sind das? Welche Figuren?
Also zum Beispiel kommt bei dem Bösen Hannibal Lecter vor aus dem Schweigen der Lämmer, Darth Vader aus Star Wars oder der Bösewicht aus dem Exorzisten. Mhm. Und dagegen haben dann eben von den 10 guten Helden, also wie zum Beispiel Indiana Jones und Rick Blaine aus Casablanca, jeweils nur eine kleine Narbe.
Makellos. Das finden die Hautärzte jetzt irgendwie doof, oder was?
Ja, weil es einfach das Bild vermittelt, dass man Bösewichte an schlechter Haut irgendwie erkennen könnte und dass dies zur Diskriminierung von Menschen beiträgt, die an solchen Veränderungen leiden.
Hollywood soll seine Helden nicht mehr so makellos darstellen, fordern jetzt Hautärzte. Auch mal so ein Joaquin Phoenix, mal so eine richtig schöne Bösewichtrolle schreiben, das wär's doch mal.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Am 20. Februar 2017, da haben die Vereinten Nationen gewarnt vor bis zu 20 Millionen Hungertoten in Ostafrika. Besonders betroffen die Länder Nigeria, Somalia, der Jemen und der Südsudan. Der Südsudan ist das jüngste Land auf der Erde. Seit 2011 ist er erst unabhängig vom Sudan. Ungefähr doppelt so groß wie Deutschland. 1,6 Millionen Menschen sind dort momentan auf der Flucht und viele von ihnen könnten verhungern. Das sind alles Fakten, die wir lesen können, die wir hören und die sind so wahnsinnig abstrakt. Das ändern wir jetzt. Kai Miriam Kappes arbeitet für das Spendennetzwerk Aktion Deutschland hilft. Sie ist Medienkoordinatorin, zeigt also Journalisten das Land und war vor 2 Wochen erst im Südsudan, hat dort verschiedene Projekte besucht. Was war dein Eindruck, als du das Land das erste Mal betreten hast?
Also mein erster Eindruck, den hatte ich schon im Flugzeug. Und zwar landet man in der Hauptstadt Juba. Und ich habe so eine Hauptstadt noch nie gesehen, weil diese Hauptstadt hat eigentlich keine asphaltierten Straßen, sie hat keinen Strom, sie hat kein Wasser. Es gab Sandpisten und so ein paar Wellblechhütten. In der Innenstadt selber gibt es dann schon so ein paar gemauerte Häuser und auch so ein paar asphaltierte Straßen, aber schon allein von oben sah es einfach ja, nach wenig Infrastruktur und großer Armut aus.
Und das hat sich dann bestätigt, als du dort selbst dann vor Ort warst?
Genau, also es ist doch nochmal was anderes, ob man irgendwie im Vorhinein weiß, okay, 2 von 3 Südsudanesen brauchen humanitäre Hilfe, jeder 4. ist auf der Flucht, oder ob man dann wirklich dort vor Ort ist und sieht, das ist eines der ärmsten Länder der Welt und hinter diesen Zahlen stecken Menschen und Schicksale. Mhm. Und wenn Frauen einem, wir waren in einem Camp und die Frauen recken einem die Babys entgegen und sagen, hilf uns, hast du was zu essen dabei? Unsere Babys haben Hunger. Mhm. Ist nochmal was anderes, als wenn man das dann vom Sofa aus im Fernsehen sieht.
Was macht man in so einer Situation? Also wie hast du reagiert?
Also einmal kam eine Mutter zu mir, da hatte der Sohn einen offenen Arm und ich habe gesagt, die sollen in das Gesundheitszentrum gehen, was eine unserer Hilfsorganisationen dort hatte. Sie hat aber gesagt, das dauert zu lang und der braucht jetzt Hilfe. Also habe ich mein erstes Hilfeset ausgepackt und habe halt wenigstens die Wunde desinfiziert, weil dort kann man halt schon an so kleinen Sachen auch sterben. Also der Hunger ist das größte Problem, aber man kann auch, Cholera ist ausgebrochen, es gibt Malaria ganz massiv. Und wenn man so eine offene Wunde hat, kann man auch an so einer offenen Wunde sterben, wenn das Immunsystem nicht stark genug ist.
Welche anderen Bilder sind dir noch besonders in Erinnerung geblieben, die diese Situation dort für uns vielleicht ein bisschen verständlicher machen können?
ganz, ganz viele Kinder, ganz viele großartige Kinder, auch neugierige Kinder, die auf einen zukommen, die einen anfassen wollen, die einen anlachen, die einen anstrahlen, aber auch Kinder, die unglaublich dünn sind, die aufgeblähte Bäuche haben, die wir haben Schulspeisungsprojekte gesehen, die sich aufs Essen stürzen, dieses Essen in sich reinstopfen, weil sie genau wissen, es kommen andere Kinder und betteln. Es kommen andere Kinder und versuchen ihnen das Essen wegzunehmen. Also der eine Dolmetscher hat uns dann auch gesagt, dass das eine Mädchen gerade zu dem anderen gesagt hat, iss schnell, weil sonst wollen die anderen was abhaben. Diese Bilder sind mir im Gedächtnis geblieben und auch in den Camps, die wir gesehen haben, da sind vor allem Frauen und Kinder. Wir haben auch viele traumatisierte Kinder gesehen, also Kinder, die Kämpfe erlebt haben und man sieht Kindern an, das hatte ich auch schon bei syrischen Flüchtlingskindern, die ich im letzten Jahr kennengelernt habe. Man sieht einfach, dass da was zerbrochen ist in so einem Kind, wenn das solche Sachen gesehen hat. Ja.
Unterscheidet sich denn die Situation im Südsudan, je nachdem, in welcher Region man da ist? Oder ist das Bild, das du da mitbekommen hast, dann doch landesweit einheitlich?
Also wir waren an 4 verschiedenen Orten insgesamt und sind auch immer sehr lange durchs Land gefahren. In den Gebieten, in denen wir waren, ist noch keine akute Hungersnot, aber die Leute stehen so kurz davor. Also wir sind ganz knapp an der Katastrophe dran.
Wie stellt man sowas fest? Also kurz vor der Hungerkatastrophe, wie merkt man das? Welche Indizien gibt es da?
Da gibt es ganz klare Richtlinien. Also 30% der Leute dort sind unterernährt und 2 von 10.000 Menschen am Tag sterben an Hunger. Also das ist so, wie wenn in Berlin jeden Tag 700 Menschen verhungern würden. Das ist die gleiche Größenordnung. Und es ist so, dass die Leute in Sümpfe geflohen sind vor den Kriegen, die dort herrschen, vor dem Konflikt. Und aufgrund des Konflikts kein humanitärer Zugang möglich ist. Also dort, wo die Hilfsorganisationen noch Zugang haben, stehen wir knapp vor der Katastrophe. Und dort, wo kein humanitärer Zugang möglich ist, da sterben Menschen an Hunger.
Um das nochmal ein bisschen zu verstehen, im Südsudan ist es so, dass dieses Land eben so wahnsinnig zerrüttet ist, so wahnsinnig viele Kriege dort geführt werden, dass Hilfe gar nicht mehr die Menschen erreicht?
Genau, also unsere Hilfsorganisationen leisten Hilfe aus der Luft. Aber diese Hilfe ist natürlich nicht so effektiv, wie wenn man das direkt an die Leute verteilen kann. Es gibt auch mobile Ärzteteams, die aus der Luft heraus arbeiten und zu Leuten gelangen, die sonst schwer zu erreichen sind. Im Südsudan hat man jetzt noch das Problem, dass jetzt Mitte April, Ende April die Regenzeit anfängt. Und es war so schon schwierig hinzukommen, weil man hat Schlaglöcher so groß wie Autos. Und es ist wirklich eine Rüttelfahrt, überhaupt nach außen zu kommen. Und wenn man dann noch Probleme mit dem Auto hat oder Platten, oder dann ist es noch schwieriger. Aber wenn jetzt der Regen einsetzt, dann kommt man kaum noch zu den Leuten hin. Das heißt, die Hilfsorganisationen haben jetzt schon angefangen, ihre Lager zu füllen, um dann mit kleineren Autos die Hilfslieferung ausliefern zu können.
Was ist dein Eindruck? Warum geht es dem Südsudan so schlecht? Und warum ist dieses Problem mit dem Hunger dort so vehement?
Ja, die Situation ist einfach herzzerreißend und katastrophal, weil es eine menschengemachte Krise ist. Also es gibt auch im Südsudan eine Dürre, wie jetzt gerade auch in Äthiopien, Somalia und in Nordkenia. Aber diese Dürre wäre noch zu überwinden und könnte man noch irgendwie mit umgehen. Aber dadurch, dass diese Konflikte sind und jeder Vierte eben auf der Flucht ist, können die Leute ihre Felder nicht bestellen. Es gibt Öl, es gibt fruchtbares Land im Südsudan und es ist wirklich herzzerbrechend zu sehen, dass diese Menschen so leiden müssen, und sie müssten es eigentlich nicht. Zu sehen, dass es Kinder gibt, die verhungern, dass es Mütter gibt, die nicht wissen, wie sie ihre Kinder satt bekommen sollen. Ja, das geht einem schon nahe und das ist auch ein Stück weit frustrierend, das zu sehen.
Im Südsudan sind tausende Menschen auf der Flucht. Es herrscht Dürre. Das Land ist von verschiedenen menschgemachten Krisen betroffen. 2 von 3 Südsudanesen brauchen humanitäre Hilfe. Zum Glück gibt es solche Menschen wie Kai Miriam Kappes vom Spendennetzwerk Aktion Deutschland hilft, die vor Ort helfen.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Spider-Man lebt. Er ist aber kein Mensch, sondern eine Schnecke. Genauer gesagt eine Wurmschnecke. Das sind Meeresschnecken, die sich ihr ganzes Leben lang nicht fortbewegen, sondern an einem Ort unter Wasser festkleben. Der Entdecker der Spider-Man-Wurmschnecke war auf die Tierchen aufmerksam geworden, weil sie riesige Schleimdrüsen haben. Da sie sich auf dem Schleim aber nicht fortbewegen, wie normale Schnecken auf ihrer Schleimspur, wunderte er sich, wofür die Schleimdrüsen gut sind. Er fand heraus, die Tiere machen daraus Schleimnetze, die sie wie Spider-Man auswerfen, wenn auch in Zeitlupe. Damit jagen sie ihre Beute. Der Entdecker findet die Wurmschnecken einerseits merkwürdig, andererseits auch ein bisschen niedlich. Allerdings könnten sie zu einer Gefahr werden. Sie sind nämlich nicht an ihrem Fundort, den Florida Keys, heimisch, sondern eine eingewanderte Art. Deswegen könnte es sein, dass sie einheimische Korallen schädigen oder Schildkrötenparasiten übertragen. Schlangen sind in der Lage, sehr viel größere Beutetiere zu verschlingen, wie Krokodile, Kängurus oder sogar Menschen. Königsnattern zum Beispiel fressen auch andere Schlangen, die bis zu 20% größer sind als sie selbst. Bis jetzt war es ein Rätsel, wie sie die Schlangen vor dem Verschlingen überhaupt erst erwürgen. Denn die Königsnatter hat weder mehr Muskelmasse im Vergleich zur Körpermasse, noch mehr Ziehkraft als größere Schlangen. Eine Gruppe US-Forscher hat jetzt aber nach einer Reihe von Experimenten mit Mäusen herausgefunden, Königsnattern üben viel größeren Druck aus, indem sie ihre Beute, die Maus, in einer geordneten Spirale strangulieren. Im Vergleich zu größeren Erdnattern zum Beispiel, die die Maus eher planlos zusammenquetschen. Meisterin dieser Spiraltechnik ist die kalifornische Korallen-Königsnatter. Sie kann bis zu doppelt so viel Druck ausüben als ihre größeren Artverwandten. Akne ist eine ziemlich weit verbreitete Hautkrankheit. Gut 80% der Menschen haben irgendwann in ihrem Leben mal damit zu kämpfen. Doch was genau Akne auslöst, ist nicht so ganz klar. Forscher aus Kalifornien vermuten jetzt, dass daran nicht, wie oft vermutet, das Bakterium Propionibacterium acnes schuld ist, sondern vielmehr die Gesamtzusammenstellung verschiedener Bakterien auf der Haut. Das vermeintliche Aknebakterium kam nämlich in Tests sowohl bei Menschen mit Akne vor, als auch bei Menschen ohne Akne. Das Zusammenspiel verschiedener Bakterien ist also offenbar entscheidend. Deswegen empfehlen die Forscher personalisierte Behandlungen für Aknepatienten. Von Antibiotika raten sie ab. Die killen nämlich nicht nur die bösen Bakterien, sondern auch die guten.
D-Radio Wissen.
Es ist warm, 31 Grad, es gibt Palmen, ein bisschen bewölkt ist es aktuell in Palm Beach, Florida, auf dem Privatanwesen von US-Präsident Donald Trump. Das ist schon eine ganz besondere Geste, dass Trump den chinesischen Präsidenten Xi Jinping zu sich nach Hause einlädt und nicht nach Washington, wo er sonst andere Präsidenten schon getroffen hat. Dieses Treffen setzt sozusagen den Rahmen der Beziehungen zwischen den USA und China. Beide waren sich nicht immer grün in letzter Zeit. Trump stänkert ordentlich gegen die Handelspolitik der Chinesen und fordert sie auf, mehr gegen Nordkorea zu tun. Was von diesem Treffen zu erwarten ist, das klären wir an dieser Stelle jetzt live mit Markus Pindor, unserem USA-Korrespondenten aus Washington. Grüß dich, Markus.
Schönen guten Tag.
Trump kritisiert noch mal ganz kurz vor der Abreise Xis ihn wegen seiner Handelspolitik, sagt, das mache Arbeitsplätze in den USA kaputt. Kommt der chinesische Präsident denn da mit guter Laune nach Florida?
Das kann man sich fragen, aber ich glaube, dass auch der chinesische Präsident sich daran gewöhnt hat, dass die Tweets von Trump manchmal eher dem Zweck dienen, seine Anhängerschaft zu befriedigen, als irgendwelche sinnvollen Positionen in die Welt zu stellen. Insofern glaube ich, wird er das relativ gelassen sehen. Die Frage wird sein, ob die beiden tatsächlich auch sowas wie Gemeinsamkeiten entdecken können. Ich glaube, die Einsicht ist gewachsen in der Trump-Administration, dass es mit einer reinen Konfrontationspolitik gegenüber China nicht getan ist und dass das auch für das wechselseitige Verhältnis tatsächlich dann schwierig würde.
Dann schauen wir uns die Themen doch mal an. Trump stört, dass chinesische Waren stärker gekauft werden in den USA als amerikanische in China. Heute früh haben wir hier schon gehört, dass es Zugeständnisse von chinesischer Seite gibt. Was wird von den USA kommen? Strafzölle auf Chinas Waren?
Das hat Trump im Wahlkampf ventiliert, diese Strafzölle. Die Frage ist, ob er das tatsächlich machen will. Und die Frage ist, wie die Chinesen dann darauf reagieren würden. Das kommt sicherlich darauf an, in welchem Ausmaß das geschehen wird. Aber einen ausgedehnten Handelskrieg können sich und wollen sich, glaube ich, weder die USA noch die Chinesen leisten. Und ich glaube auch, dass die Einsicht von großen amerikanischen Firmen an die Trump-Administration herangetragen werden wird, dass man in einem wechselseitigen Verhältnis, in einer Verflechtung mit der chinesischen Wirtschaft steht. Also nur mal ein Beispiel. Die Computerchips werden in den USA hergestellt, dann werden sie nach China gebracht, dann werden sie dort in Computer eingebaut und dann werden sie wieder in die USA exportiert. Also das ist ein Hin und Her, ein Give and Take. Und der chinesische Markt wird auch immer wichtiger für amerikanische Firmen, muss man auch sagen. Der zweitgrößte Markt von Apple ist nach den USA China. Und diese Einsicht wird, glaube ich, auch in der Trump-Administration wachsen, dass es mit einer reinen Konfrontationspolitik nicht getan ist und dass man im Gegenteil etwas daran tun muss, tatsächlich auch selber konkurrenzfähiger zu sein.
Das andere große Thema ist Nordkorea. Erst in der letzten Nacht gab es wieder einen Raketentest, waren in Nachrichten zu hören. Was will Trump mit China denn da erreichen?
Er will, dass China stärkeren Druck auf das Regime ausübt und diese Raketentests tatsächlich einstellen lässt. Die Raketentests sind ja untersagt vom Sicherheitsrat. Da hat China auch mitgewirkt an dieser Resolution. China selber betrachtet die ganze Sache natürlich auch mit großem Unbehagen. Denn so einen unberechenbaren Diktator an der Grenze zu haben mit Atomwaffen und dann auch noch mit Langstreckenraketen, das ist auch für die Chinesen keine komfortable Situation. Die Frage ist, welchen Einfluss sie überhaupt noch dort haben. Und Trump hat jetzt gesagt, das ist, glaube ich, aber eine hohle Drohung, hat gesagt, wenn die Chinesen da nichts bewirken, dann müssen wir eben alleine handeln. Und da ist die Frage dann, wie mit einfachen Luftschlägen ist dem Atomprogramm Nordkoreas nicht beizukommen und ob die Chinesen tatsächlich auf einen Regime-Change dann in Nordkorea hinarbeiten, ist auch noch eine weitere Frage, denn ein Kollaps des Regimes hätte auch für die Chinesen unmittelbare und unberechenbare Folgen. Da könnte es Millionen Migrationsströme geben. Das ist auch für die Chinesen schwer berechenbar. Und der Einfluss ist tatsächlich auch schwer berechenbar, den China noch hat. Man kann tatsächlich noch ein paar Stellschrauben drehen, wie zum Beispiel bei den Finanzbeziehungen, die Nordkorea noch in die internationale Welt hat. Da sind chinesische Banken involviert und da kann man sich sicherlich noch etwas machen.
Also bleibt abzuwarten, wer wie auf wen zugeht dort bei diesem Treffen. Während unseres Gesprächs gerade ist zumindest mal der chinesische Präsident Xi in Florida angekommen. Das Treffen mit Donald Trump dauert dann noch ein bisschen, wird vermutlich um 12:30 unserer europäischen, mitteleuropäischen Zeit sein. Informationen waren das von unserem USA-Korrespondenten aus Washington, von Markus Pindor.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Eben haben wir über Jack Reynolds gesprochen, den Briten, den 105-Jährigen, der aus dem Fenster stieg und in der Achterbahn plötzlich saß. Ein Rekord hat er aufgestellt an seinem Geburtstag als ältester Fahrer in so einem wilden Fahrgeschäft. Und wir haben auch gehört, dass er nächstes Jahr sich in einem Formel-1-Wagen ein paar Runden drehen möchte. Verena, du hast auch einen Ort jetzt gefunden, wo er das machen kann.
Ja, und zwar gar nicht so weit entfernt, weil eigentlich müsste er, glaube ich, nach Abu Dhabi fliegen, um das machen zu können vielleicht. Aber morgen eröffnet in der Nähe von Barcelona ein Ferrari-Themenpark.
Und da kannst du so einen schönen Flitzer dann mal fahren?
Ja, also es soll eine Rennstrecke geben, aber auch Fahrsimulatoren, Freifalltürme und es gibt nach Angaben der Betreiber Europas höchste Achterbahn.
Schau an, da sind wir wieder bei Mr. Reynolds, da hätte der sicherlich auch irgendwie Lust drauf.
Ja, ich würde ihm mal im Hinblick auf sein Alter dann doch eher abraten. Also die geht 112 Meter hoch und beschleunigt in 5 Sekunden auf 180 Stundenkilometer. Ich würde mal sagen, das ist nicht so richtig gut fürs Herz, wenn man so alt ist. Ich sage auch nein, danke.
Vermutlich gut für die Frisur.
Das stimmt, also sehr windschnittig.
Könnte gut aussehen. Also der Ferrari-Themenpark eröffnet bald. Das war die Redaktionskonferenz an diesem Donnerstagabend. Wir hören uns morgen wieder. Verena von Keitz und Thilo Jahn sagen tschüss.
Tschüss.
Macht's gut.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf dradiowissen.de.